wenn wir es schaffen, unsere Welt oder unsere Mechanismen eben so auch im Businessbereich so zu gestalten, dass mehr Menschen in diesen Mechanismen ihren Selbstwert finden und ausleben können, dann haben wir insgesamt mehr Marktwerte.
Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Trink doch eine mit. Stell dich nicht so an. Ja, das ist eine legendäre Zeile der Blackfoes. Als Waldkölnerin kann ich nur sagen, ein herrlicher Song, der tolle Erinnerungen weckt. Aber wie oft habt ihr auch schon im Job den Satz gehört, darauf trinken wir erstmal ein. Und gedacht, nee, heute lieber mal keinen Alkohol, aber ihr habt es euch nicht getraut, das zu sagen. Mir ging es oft so, weil man dann nämlich ganz schnell einen Stempel abbekommt, die ist langweilig, mit der kann man nichts feiern. Genau, aber heute bedeutet Mut zur Persönlichkeit für mich, das zu tun, was man selbst für richtig hält, ohne Zwang, auch wenn es mal Gegenwind gibt. Und ich möchte dieses Thema mal mit euch reflektieren. Und dazu habe ich eine besondere Gästin eingeladen. Sie ist eine kommunikative Allrounderin mit einer Leidenschaft für soziale Analysen und Gesundheitsthemen. Und als Gründerin des Social Startups Gertinus gibt sie suchtkranken Eltern und Kindern in Deutschland eine Stimme und setzt sich für die Entstigmatisierung ein. Was das genau bedeutet, darüber reden wir auch gleich. Und mit ihrer bewegenden Geschichte als Betroffene und ihrer Karriere als Moderatorin, Strategin und Führungskraft inspiriert sie nicht nur, sondern sie berührt zutiefst. Ich freue mich auf unser Gespräch und damit herzlich willkommen, Caroline Schürmann. Hi!
Danke, Shirin. Jetzt bin ich sehr berührt.
Und ich habe noch einen kölschen Song untergebracht.
Ja, auch das berührt mich so sehr, wie du weißt.
Das ist ein so schöner Song. Und irgendwie passt er auch zu unserem Thema.
Total.
Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich natürlich, wie ich jeden Gast und Gästin auch bitte, einmal die drei Hashtags fragen. Das heißt, welche drei Hashtags beschreiben dich denn am besten?
Ja, ich habe einmal den Hashtag Lebenswelten-Bummlerin, selbstverwirklicht, und der dritte Hashtag ist hartnäckig.
So, jetzt muss das natürlich alles erklären. Ne? Oh, Schritt ja. für Schritt.
Ja. Genau, dann beginne ich mit dem ersten. Lebenswelten-Bummlerin habe ich mir ausgesucht, weil ich im Laufe meines Lebens durch verschiedene Lebenswelten gebummelt bin und da sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt habe, die ich jetzt in meinem Arbeitserleben und auch in meinem privaten Leben eben auslebe, verwende und damit versuche umzugehen. Mhm. Das heißt, ich skizziere das mal ein bisschen, Shirin. Ne?
Ja, gerne.
Also ich bin in Bayern aufgewachsen und komme da vom Land. Das heißt, als kleines Kind bin ich in einer Familie aufgewachsen mit ländlichem Hintergrund. Und wie du es ja schon beim Intro vorgestellt hast, ist die Besonderheit in meinem Leben sehr früh gewesen, dass meine Mama Gerti alkoholkrank war und auch an den Folgen ihrer Alkoholerkrankung gestorben ist. Und ich habe natürlich im Leben mit ihr da einiges mitgemacht. Also als Kind habe ich schon gelernt, dass, oder dann noch nicht gelernt, aber zumindest erlebt, dass mein Normal irgendwie anders ist. Und ich immer wieder in verschiedenen Lebenssituation hin und her springen musste. Deswegen hat mich das als Hashtag so angesprochen. Das hat sich nämlich nicht nur in meiner Kindheit so gezeigt, sondern auch in meiner Schulzeit, in meiner Ausbildung, im beruflichen Leben, auch im privaten Leben bin ich immer wieder freiwillig und unfreiwillig in verschiedenen Lebenswelten hin und her gesprungen. Was zum einen Teil auch schön war, sehr inspirierend, mir sehr viel Energie gegeben hat, aber eben auch zum Teil sehr anstrengend war und auch mein Leben nicht nur positiv gekennzeichnet hat. Wenn du vom Land kommst, meine Eltern waren sehr viel jünger als ich. Ich bin dann auf ein Europagymnasium gekommen, weil ich in der Grundschule meine Lehrer schon gesehen haben, da steckt Potenzial in dem Mädel. Aber es war nicht selbstverständlich, dass ich dann nach Nürnberg aufs Gymnasium gehe. Auch meine Mutter damals war da gar nicht so dahinter, vielleicht weil sie Angst hatte, ich werde überfordert, oder sie war generell, glaube ich, ein bisschen ängstlich mit meiner Entwicklung, auch aus der eigenen Geschichte heraus. War da auf einem Europagymnasium eben mit Eltern, die viel jünger waren, kein akademischer Hintergrund. Dann habe ich in der Zeit aufgrund meiner Lebenssituation nicht so viel Hausaufgaben gemacht. Ich war nicht so gefördert und bin dann von der, ich sag mal, guten Grundschülerin ziemlich eingebrochen am Gymnasium und war damals sehr belastet. Mhm. Das war so ein Sprung, wo ich einfach auch lernen musste, irgendwie mit umzugehen. Dann habe ich das Abitur aber geschafft und dann habe ich Politikwissenschaften studiert und war als Persönlichkeit da auch irgendwie nicht so typisch. Hatte aber auch viel Spaß und ich habe auch hier Lokalpolitik mitgemacht, bei einem Wahlkampf mit Renate Schmidt oder auch hier so im Ort. Und auch da gab es so Momente, wo so ein bisschen Welten aufeinander gestoßen sind. Denn ich habe damals Sozialwissenschaften studiert und ich weiß noch, wir waren im Feuerwehrhaus gesessen. Es ging so um Themen vor Ort, die die Bürgerinnen und Bürger beschäftigten. Und da war so eine Wortmeldung, sie finden den Bolzplatz irgendwie, man könnte den Bolzplatz ein bisschen überarbeiten. Ja, ich dachte mir so, okay, Freunde, was am Bolzplatz? Versteht ihr nicht, dass der Löcher hat und dass der irgendwie für jeden zugänglich ist? Und also das waren so Momente, wo ich immer wieder gemerkt habe, ich schnupper total gern so in soziale Themen rein, die Menschen beschäftigen. Und man trifft dann aber auch so unterschiedliche Bedürfnisse und Arten von Menschen, mit denen man dann auch umgehen muss. Ja, umgehen war dann nochmal so ein Thema. Ich bin dann im Grundstudium, obwohl ich gute Noten hatte, nochmal in einer Prüfung gescheitert, was mich damals sehr negativ beeinflusst hat, weil die Schulzeit war schon schwierig, immer so ein bisschen mit dem Stigma der nicht ganz so cleveren und dann bin ich wieder durchgefallen. Das hat mich damals ziemlich mitgerissen.
Das glaube ich, ja.
Dann habe ich auch Sozialwissenschaften gewechselt, weil ich das eh schon als Nebenfach hatte. Mhm. Und da war ich dann wieder voll in meiner Welt, voll in meinem Element mit ganz vielen Menschen, die sehr ähnlich tickten. Und Sozialwissenschaften hat mich total fasziniert, weil man einfach ja analysiert, warum wir Menschen Dinge tun, warum wir uns wie verhalten, warum wir wie kommunizieren, was so die Motivationen sind. Also so das soziale Wesen fand ich schon immer heute noch so mega spannend. Mhm. Ein sehr vielseitiger Studiengang. Also da war ich wieder sehr aufgehoben, das war eine tolle Lebenswelt und damit wollte ich damals total Sinnstiftendes machen und bin aber, also was heißt aber, und bin dann damit tatsächlich im Marketing gelandet, obwohl ich eigentlich eher so was Soziales machen wollte, aber das hat mir dann sehr lange sehr viel Spaß gemacht, weil tolle Ideen oder Kommunikation, die wir für Menschen entwickeln, um sie zu bewegen, wenn die auf einem Insight basieren, der Menschen wirklich tief im Herzen trifft oder wirklich ein Bedürfnis ist, auf das viele reagieren, dann funktioniert die Kommunikation auch gut. Und das war so ganz lange mein Job, aus sozialer Perspektive Kommunikation mitzuentwickeln. Aber auch da war ich dann nicht mehr in Bayern. Ich bin damals nach Köln. Ich fange gar nicht an, Kölsch zu sprechen. Ich kann es nicht. Fränkisch kann ich aber noch. War da auch in einer ganz anderen Welt, aber einer die sehr gut zu meinem Wesen passte und jeder mal mich gefragt hat, du bist Fränkin, das merkt man dir gar nicht an. Und also das war einfach auch toll, das erleben zu können. Und deswegen ist so Lebensweltenbummlerin was mich so als Hashtag irgendwie angesprochen hat.
Schön, ja. Und der zweite Hashtag, selbstverwirklicht, ne, wenn ich mich richtig erinnere?
Ja, das ist auch ein, den habe ich deswegen genommen, weil das Selbst, an dem arbeite ich jetzt aktuell wesentlich intensiver als noch vor 20 Jahren im Studium. Mhm. Das Selbst habe ich nicht sehr lange sehr erfolgreich ausgeblendet. Deswegen habe ich das so als Brücke von den beiden Hashtags zu hartnäckig dann gesetzt. Die Selbstverwirklichung ist, wenn wir auch über Mut zur Persönlichkeit sprechen, ziemlich wichtig. Und ich habe immer versucht, mich selbst zu verwirklichen, habe aber jetzt somit, jetzt bin ich gerade 44, festgestellt, dass ich diese Selbstverwirklichung sehr lange so im Außen gesucht habe. Das heißt, in der Interaktion mit anderen Menschen, in den Bedürfnisfeldern anderer Menschen habe ich mein Selbst ausgerichtet, egal in welcher Rolle das war, in der Familienrolle, in der privaten Rolle, in der Berufsrolle, um da weiterzukommen. Und jetzt habe ich so aufgrund der Erkrankung, die meine Mutter hatte, aufgrund der Themen, die ich daraus für mich entwickelt habe, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, habe ich jetzt festgestellt, dass die Selbstverwirklichung, die man sagt es immer so dahin, man kann da aber sehr viel eben richtig und falsch machen. Mhm. Und die Selbstverwirklichung aus sich selbst heraus, sich zu verwirklichen und da auch eine Lebenswelt zu finden, in der man dann gut klarkommt, das könnte eine Lebensaufgabe sein für den einen oder anderen. Ich bin da auch noch mitten im Prozess, aber das ist ein Hashtag, der so mein Wirken und mein Leben auch ziemlich gut darstellt.
Mhm. Und so, Hashtag hartnäckig, das möchte ich jetzt halt.
Ja, das ist einfach ein der Nusskern, der Kernkompetenz, die ich habe.
Die harte Nuss.
Die harte Nuss. Ich bin zum Glück ein hartnäckiger Mensch, ja. Mhm. Das ist einfach so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und wenn ich was erreichen und durchsetzen möchte, dann bleibe ich da lange dran, wenn ich davon überzeugt bin, und dann bin ich hartnäckig, ja.
Genau. Und die Lust spielt ja auch bei deinem Social Startup eine wichtige Rolle. Und das finde ich ja so unglaublich spannend, weil du hast ja selber auch in der Karriere einen Wandel erlebt. Du bist ja nicht mehr angestellt, sondern du bist ja auch selbstständig und hast dein Startup gegründet. Das machst du, um auch suchtbelasteten Eltern und Kindern zu helfen. Genau. Jetzt hast du schon ein bisschen was über die Auslöser ein bisschen gesprochen, über deine Geschichte. Ja. Aber was hat dich dann letztlich wirklich dazu gebracht, dieses Thema auch zu deinem Lebenswerk zu machen?
Irgendwann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass mich sehr viele Dinge sehr lange belastet haben und ich da blind war und das nicht wahrhaben konnte oder wollte. Und mich das persönlich belastet hat, mich als Kind, meine Mutter als Mutter, und ich habe ja selber Kinder. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass mir sehr viele Dinge passiert sind, wovor ich andere Menschen und besonders eben Eltern in ihren Rollen und die Kinder wiederum schützen möchte. Und nun habe ich ja Sozialwissenschaften studiert. Ich bin in der Kommunikation so, dass ich andere Menschen erreichen kann, sage ich mal. Jetzt will ich gar nicht von Zahlen sprechen, aber ich denke, meine Geschichte berührt, und das habe ich auch gemerkt. Und mir ist wichtig, dass meine Erfahrungen nicht nur ich gemacht habe, um daraus zu lernen, sondern ich finde es sehr wichtig, dass andere Menschen auch daraus lernen können. Und ich habe eben Dinge erlebt, zu denen wenige Menschen die richtigen Worte finden, zu denen sich Menschen ganz oft gar nicht äußern wollen oder können. Und das ist eben Teil dieser Thematik, dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Und ich weiß eben mittlerweile, dass mein Einzelschicksal eins von Millionen ist.
Ja.
Und das hilft mir, besser klarzukommen, dass nicht nur ich das erlebt habe. Ja. Und deswegen war das für mich fast selbsterklärend, also fast so ein bisschen wie eine, es klingt immer so pathetisch, aber es ist vielleicht auch ein bisschen pathetisch. Das ist so meine Mission, dass ich möchte, dass andere Menschen viele Dinge, die ich erfahren habe, nicht erfahren müssen. Deswegen mache ich das.
Das ist auch eine sehr schöne und tiefgründige Motivation, ne? Und vor allem macht dich das natürlich auch sehr authentisch, ne? Weil das Thema, was du da beackerst, ist ein hochsensibles Thema. Also wie findest du deine Kunden? Also wie ist das? Wie gehst du auf die Menschen zu oder auch auf die Unternehmen? Weil das ist ja, ne, wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist und du beobachtest, zum Beispiel du hast 2 Wochen Messe am Stück und du beobachtest ein paar Menschen, die wirklich jeden Abend Alkohol trinken zum Beispiel, ne? Und auch irgendwie ohne gar nicht können abends so. Das ist ja sensibel, wenn du jetzt auch im Unternehmen bist und das feststellst. Wie gehst du da auf die Menschen zu? Also sowohl individuell als Mensch, aber auch als mit Gerti Nuss, wo du Aufklärung schaffst.
Ja, also auch da durchlaufe ich einen gewissen Prozess, wie gut passend ist. Also weil das so sensibel ist, macht nicht jede Kommunikation in jedem Moment immer Sinn. Also angenommen, ich bin auf einer großen Veranstaltung und bin Teil davon, dann würde ich nicht ständig jeden ansprechen und sagen, also Schätzchen, jetzt trink mal nicht, es war jetzt schon genug. Also das würde ich niemals machen. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann reicht meistens schon, dass ich da bin und gesehen werde und nicht einfach nur durch meine Präsenz so eine gewisse Erinnerung oder so ein Reminder.
Jetzt tragen wir bald immer Gerti Nuss T-Shirts.
Ja, okay. Also, da merke ich schon die Reaktionen, dass die mich kennen und wissen, was ich mache, schon aufgrund dessen, dass sie mich sehen, in dem Thema drin sind, und dann können sie freiwillig mit mir sprechen oder auch nicht. Die Menschen, die ein Thema damit haben und schon so weit im Prozess sind, dass sie bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen. Es kommt immer auf die Rolle drauf an. Es kann eine Führungskraft sein, die bei sich in Unternehmen, Team sieht, da ist ein Thema, ich möchte es gerne für uns auflösen. Das kann eine Lehrkraft sein, die sieht, dass da Kinder Schwierigkeiten haben und nicht wissen, wie geht man auf die Kinder zu, wie geht man auf die Eltern zu. Also Menschen, die das für sich als Problem identifiziert haben, in ihrer eigenen Betroffenheit oder indirekten Betroffenheit, die kommen dann auf mich zu. Und dann besprechen wir, was ich dann praktisch tun kann. Oft ist es eben erstmal meine Geschichte zu erzählen, Fragen dazu zu beantworten. Und allein, dass ich durch die Eigenperspektive, wie ich als Kind oder als Mutter oder auch im Job Dinge erlebt habe und richtig und falsch selber gemacht habe, können Menschen einfach für sich so eine gewisse Rezeption und den Prozess mitgehen, ohne sich aber selber einbringen zu müssen. Und das ist in jedem Kontaktpunkt eigentlich erstmal so. Was ich oft erlebe, dass Menschen, und das finde ich fast manchmal ein bisschen schade, grundsätzlich das Bedürfnis haben, ihren Alkoholkonsum vor mir zu rechtfertigen, egal mit welcher Rolle ich spreche und jemand mit mir in den Kontakt dann kommt. Es ist immer so ein Intro, wie andere sprechen darüber, wie geht's dir, wie ist das Wetter? Und bei mir wird immer der Alkoholkonsum erstmal aufgearbeitet. Ich verstehe es, aber manchmal denke ich mir, ihr müsst es nicht rechtfertigen, weil, oder ich habe auch mal gehört, dass irgendjemand gemutmaßt hat, dass ich Alkohol trinken abschaffen möchte oder Alkohol abschaffen. Das will ich ja gar nicht. Also meine Mission ist, dass ich Menschen helfe, in der Kommunikation mit und über Alkohol sensibler umgehen zu können, damit jeder für sich einen Weg mit Alkohol oder ohne Alkohol findet, dem oder derjenigen gut tut und besser tut und man sich da ganz frei selber zu hinentwickeln kann, ohne Stigma und ohne sich blöd zu fühlen, egal welcher Konsum dahinter steckt und eben nicht mehr diese Rechtfertigung ist und sagt, ja, das ist jetzt so, was mache ich jetzt damit? Weil Rechtfertigung immer dieses Bewerten so, ja, ich trinke auch nicht so viel, so selbst wenn du viel trinken würdest, kannst du mit mir sprechen oder du musst es mir gar nicht sagen, ich spreche so oder so mit jedem Menschen, egal ob er jetzt viel oder weniger trinkt, außer es ist gerade eine Alkoholfahne da, da muss ich immer ein bisschen aufpassen und auf Abstand gehen, deswegen suche ich auch Gespräche in den Trinksituationen gar nicht, weil das könnte ich, da muss ich mich auch schützen oft.
Ja, klar. Ja. Rechtfertigen geht ja auch in die andere Richtung hin, wenn man halt eben nichts trinken will, ne? Also ich kann da vielleicht einmal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern bei mir persönlich, also ich hatte auch vor ein paar Jahren eine Phase, so es waren glaube ich 14 Monate oder so, wo ich gar keinen Alkohol getrunken habe und mich auch wirklich gut gefühlt habe damit, war so ein bisschen gesundheitlicher Grund und dann irgendwann war es aber auch Lebensstil, also irgendwann fand ich es auch irgendwie gut und wollte es weiterbehalten. Und in dieser Zeit, also ich meine, irgendwann merken ja auch die Leute, dass ich dann nicht schwanger bin, weil da kommt irgendwie nichts, ne? Also ich meine, im Ernst, ich hatte so viele Gespräche, ja, und so, gib's doch zu, ne, da ist doch was, ne? Und, ne, also das war wirklich schwierig und es hat auch lang gedauert, bis mein Umfeld sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Ich war auch dann zum Teil nicht mehr, ich habe das Gefühl gehabt, nicht mehr so wirklich eingeladen, ne, weil mit der kann man eh nicht trinken und so. Und das hat mir wehgetan, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir richtig wehgetan, weil ich finde, Alkohol trinken ist auch so ein Sozialphänomen. Also das will man dann irgendwie auch, ist ja auch gesellig und so. Aber wenn man das mal nicht will, das war halt wirklich, also vor der ganzen Corona-Zeit war das ja auch, da war das nicht so Usus, ne? Und da habe ich dann schon überlegt, okay, komm, jetzt trinkst du mal wieder einen mit, weil du hast ja irgendwie auch Bock auf die Gesellschaft, ne? So. Und na, und dann kam ja die Corona-Krise und ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber ich finde, seitdem sind die Menschen auch viel sensibler. Also zumindest in meinem Umfeld beobachte ich das, dass schon mehr darauf geachtet wird, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ich habe jetzt schon, weil ich bin ja sehr viel auf Veranstaltungen und es werden auch oft Weinflaschen zum Beispiel als Dank übergeben, ne? Habe ich dann auch meinen Auftraggebern mal sensibel mitgeteilt, hör mal, wie wär's da mal mit einem Buch oder mit einer Tafel schöner Schokolade oder Pralinen oder so, weil es kann ja wirklich sein, dass jemand das einfach nicht möchte. Und ich habe das schon oft erlebt, dass auch Promis, in Anführungsstrichen, geben es ja öffentlich zu, ja, dass sie auch keinen Alkohol trinken. Also da ist ja gerade so ein richtiger Schwung. Ne? Auch die Spirituosenindustrie denkt ja um und bietet alkoholfreie oder alkoholärmere Alternativen an und so. Wie erlebst du jetzt gerade den Wandel hin? Vielleicht auch weg von der Stigmatisierung oder gibt's da Hoffnung?
Ja, doch. Also ich empfinde gerade, also ich mache das jetzt seit 2 Jahren sehr aktiv, dass ich unglaublich viel getan hat aus Grund, also auch weil viele Aktionen, zum Beispiel von NACOA, bei dem Verband bin ich auch Mitglied. Das ist der Deutschlandverband für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Da gibt's schon seit Jahren immer so jährliche Aktionswochen und da machen immer mehr mit, also der Verein selber, viele Prominente, die selber auch aus suchtbelasteten Haushalten kommen, große Ärzte, Verbände und Gesellschaften positionieren sich schon dazu, dass wir in Deutschland einfach etwas sensibler mit dem Thema umgehen sollten. Politiker, Politikerinnen äußern sich zunehmend nicht nur als Bierköniginnen oder sondern auch eben Habe jetzt Karl Lauterbach auch letztens, dass wir das betreute Trinken aufgeben können. Auch bei LinkedIn gibt es immer mehr Menschen, die von sich aus einfach mal, genauso wie du, sagen, hey, Leben ohne Alkohol funktioniert, ohne dass man auch irgendwie Probleme mit dahinter vermuten muss, weil es ist auch mal so übergriffig, die Frage, von der du gesprochen hast. Ne? Also ich frage, also das ist total intim eigentlich, der Drogenkonsum oder ein Genussmittelkonsum. Ich frage auch nicht, welche Medikamente nimmst du oder was hast du sonst für...
Das könnte ich ja ganz gut erkontern. Dann eigentlich? Ja, also, wollte ich dich natürlich auch noch fragen, was macht man dann?
aber ich erlebe da schon ein Umdenken, auch zur jüngeren Generation hin, aber ich merke, ich erlebe schon auch viel starre Verhaltensweisen oder Menschen, die dann noch nicht so ganz mitgehen können oder was ich dann auch nachvollziehen kann, weil ich ja auch selber ein Alkoholproblem hatte, dass man dann so eine Verteidigung geht oder eher noch festhalten will und eher emotional darauf reagiert und da ja mit Ablehnung, obwohl man vielleicht insgeheim weiß, ja, vielleicht hat der oder die, also nicht nur ich, es machen ja viele, über Alkoholprävention besser aufzuklären.
Ja.
Erstmal in eine Schutzhaltung gehen und das verteidigen wollen, weil ich wollte auch, ich habe mir ganz lange ein Leben ohne Rotwein, mehr für mich wie, ja, nimm mir irgendwie, keine Ahnung, also mein Lebenselixier ist es ja auch für viele, also nicht nur soziales Bindemittel, dass es im sozialen Miteinander total positiv ja auch wirken kann, sondern auch für einen selber so eine Hilfe und Stütze im Alltag werden kann, wenn man ja das Mittel intensiv einsetzt, um seine Gefühle zu regulieren oder eben besser klarzukommen im Alltag. Und du hast die Pandemie angesprochen, seitdem wird da vieles nicht unbedingt einfacher für uns alle. Also es ist generell, finde ich, seitdem war so ein Cut und dann kam die Pandemie, dann kam der Ukraine-Krieg, dann sind wir im Zeitenwandel, dann wo entwickeln wir uns hin? Die Klimaherausforderungen werden als Problem im Alltag immer mehr spürbar. Also eigentlich entwickeln wir uns in eine gesellschaftliche Situation, wo gerade so Hilfsmittel, die einen beruhigen, ja wieder oder meine Angst ist so ein bisschen, dass da der Stellenwert dann natürlich an den Stellen, wo es problematisch ist, dann nochmal höher rutscht, statt eben niedriger rutscht.
Ja.
Es ist so eine unterschiedliche Entwicklung. Es gibt Bereiche, die sich weiterentwickeln, dass eine bessere Awareness zu dem Thema da ist. Aber ich glaube auch, dass wir einige Herausforderungen haben und viele Menschen, die auch an Kommunikation gar nicht so rankommen, die wir machen. Also Suchtprävention ist auch was, wo wir wesentlich lauter noch in viel mehr Bereiche rein müssen, weil die es, glaube ich, eh schon wissen, die lesen oder kriegen das auch mit, aber bei den Menschen, wo noch viele Probleme, Herausforderungen im Alltag bestehen, die erreicht man dann vielleicht oft gar nicht.
Ja, du hast das Thema Suchtprävention schon gerade angesprochen. Also da das wirklich ein hochsensibles und auch wirklich, wirklich wichtiges Thema ist, es kann ja durchaus sein, dass unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Menschen sind, die sich gerade angesprochen fühlen, auf der einen und auf der anderen Seite. So, nehmen wir mal an, es gibt ein Alkoholproblem. Was gibt es jetzt sofort für eine Möglichkeit, sich Hilfe zu holen zum Beispiel? Vielleicht einmal kurz und knackig. Ich wollte einmal beide Perspektiven einmal durchsprechen.
Mhm. Also vor Ort hat man immer Beratungsstellen, an die man sich wenden kann oder auch online. Gut wäre auch im Umfeld, bei den Menschen, die man sich wirklich vertraut, es offen anzusprechen. Es hat mir sehr geholfen, es offen anzusprechen. Das ist der wichtigste Schritt, sich das selber vor Augen zu halten und keine Angst davor zu haben, das zu formulieren. Entweder bei einer Vertrauensperson privat, bei einer Ärztin, bei einem Arzt, dem man nahesteht. Und dann sich beobachten, einfach mal weniger trinken und sich dann beobachten. Wenn man das schwer aushält, dann wäre eine ärztliche Betreuung definitiv direkt zu raten. Wenn man es aushält, aber eben merkt, wie einen das stresst mental, dann ist es das beste Zeichen, dass da auch tatsächlich ein Thema ist, dass eine gewisse emotionale Abhängigkeit da ist und dass man auf dem guten Weg ist, schon mal sich, dass man sich heute hier angesprochen fühlt, sich das bewusst macht und auf alle Fälle ins Gespräch gehen. Zu sich ehrlich sein, sagen, hey, ja, es fällt mir schwer, weniger zu trinken. Es fällt mir schwer, nichts zu trinken. Es ist überhaupt nicht schlimm. Dafür muss sich kein Mensch schämen. Das ist völlig normal. Es ist normaler als, glaube ich, in meiner Wahrnehmung, in dem Befinden zu sein, als kein Problem mit Alkohol zu haben. So empfinde ich das im Kontakt mit vielen Menschen. Nicht nur, weil ich selbst betroffen bin. Ich wünsche mir das auch nicht, dass ich ganz viele habe, die so Probleme haben wie ich. Das wünsche ich mir nicht, aber es ist so. Das ist das Wichtigste. Und dann zu hinterfragen, warum tue ich das? Und das ist eigentlich der Weg dahin. Also es reicht nicht festzustellen, dass mir Alkohol nicht gut tut, sondern es gibt Gründe, warum wir einen Alkoholkonsum verfolgen, der uns nicht gut tut. Und da in die Analyse gehen mit therapeutischer Unterstützung, aber auch für sich selber kann man sich da erstmal viele Fragen beantworten. Was stresst mich in meinem Leben, dass ich das machen tue? Was kann ich da jetzt gleich ändern, damit ich weniger im Alltag diesen Stress habe und mich immer wieder der Situation aussetzen muss? Weil das kennt man, dass man sich es morgen vornimmt oder für ein paar Wochen vornimmt und dann kommt immer wieder eine Gelegenheit, die einen dann schwach werden lässt. Auch den Lebensstil in der Zeit ein bisschen ändern, sich ein bisschen runterfahren, die Kontakte, wo man viel getrunken wird, unreflektiert erstmal runterfahren und sich aktiv beobachten.
Das kann also Umfeld gerade auch ändern dann sozusagen.
Ja, erstmal schon, ja.
Ja, und sag mal, wenn man im Unternehmen, es ist ja auch ein Business-Podcast, ne, wenn man jetzt im Unternehmen ist und man stellt zum Beispiel bei Kolleginnen oder Kollegen Tendenzen fest, wie geht man damit am besten um? Hast du da einen Tipp?
Also ich würde in der Trinksituation niemanden persönlich ansprechen, auch vor anderen nicht ansprechen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man den Menschen nicht, nachdem es eh schon so schambesetzt ist, in irgendeiner Form bloßstellt. In einem Nicht-Trinkmoment, auch selbst wenn jemand auf Arbeit mit Fahne, also das muss man natürlich je nach Betriebsvereinbarung, je nach Rolle, muss man das ansprechen, damit der Mensch im Arbeitsumfeld nicht sich oder anderen Menschen schädigen kann. Das muss ein bisschen differenzierter sehen. Ich mache jetzt mal das Beispiel, es ist ein Kollege oder eine Kollegin und man hat so das Gefühl, dass da vielleicht ein gewisser problematischer Konsum vorliegt, dann würde ich in einem anderen Moment die Person vielleicht mal gar nicht auf den Konsum ansprechen, sondern hey, wie geht's dir, wie läuft's bei dir, ist alles in Ordnung, sich anbieten, selber als Gesprächspartner oder auch nochmal sagen, hey, ich habe da letztens bei uns im Unternehmen, da gibt's jemanden für Mental Health, der ist Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, wir haben die Möglichkeiten bei uns im Unternehmen über den Betriebsrat oder Sucht. Also wenn Angebote im Unternehmen sind und man kennt die, dann der Person vielleicht nochmal unterbreiten. Gar nicht so in der Perspektive, sondern immer in der eigenen. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ich fand das ganz spannend. Ich habe so auch ab und zu meine Themen. Guck dir das doch mal an. Damit ist gleich so dieses Augenhöhe da, nicht du und du hast dich falsch verhalten. Das kann man als Kollege machen, als Kollegin, als Führungskraft, sich erstmal anbieten und sagen, ich bin da. Positiv auf die Person zu gehen. Hey, schön, dass du da bist. Oder mir ist aufgefallen, du hast das und das gemacht. Das fand ich richtig toll. So kleine Wertschätzungen, gerade bei den Menschen, denen es nicht so gut geht, denen würde ich nochmal mit einer extra Portion Aufmerksamkeit entgegentreten, weil die Person muss selber in Aktion kommen und sich Hilfe nehmen können und die Bereitschaft öffnen. Man kann es niemandem auferlegen. Ja. Man kann da sein und Punkt. Das ist so für den Anfang. Und dann muss man aber auch oder hat die Herausforderung, wenn man mit betroffen ist, in der Reise auf seine eigenen Ressourcen zu achten, auf die eigenen Herausforderungen und die Thematiken oder Probleme von anderen auch bei den anderen dann wiederum lassen. Also das ist, glaube ich, oft bei Führungskräften kriege ich das mit, dass es manchmal eine Scheu da ist, es richtig anzusprechen, weil man auch sich selber oder selber Angst hätte, man könnte das gar nicht richtig gut begleiten. Aus Angst, Fehler zu machen, das dann eher vielleicht gar nicht anzusprechen oder erstmal länger abzuwarten. Da muss man sich eben auch vor Augen halten. In der Rolle kann man Fürsorge geben, aber die suchtauflösende Erkrankung, das muss der Mensch immer selber schaffen mit entsprechenden Expertinnen und Experten.
Ja. Ja. Jetzt kommen wir vielleicht zum leichtesten Fall. Und das wäre dann der, wo ich sage, hör mal, Leute, ich habe gerade keine Lust zu trinken. Nee, für mich heute nicht. So, wenn da jetzt irgend so ein cooler Spruch kommt, ja, der so alles andere als cool ist, was könnte ich da locker flockig in meiner Shirin-Art kontern? Ohne einen Stempel abzubekommen. Soll ich nach der Medikamentenliste fragen?
Ja, genau. Oder einfach gegenfragen, warum sollte ich jetzt was trinken? Es ist doch alles super gerade. Ich unterhalte mich gerade gut. Ich habe einen schönen Tag. Wieso sollte ich jetzt Alkohol dazu nehmen?
Okay.
Mal zum Beispiel.
Okay, das ist ein guter Tipp. Also okay, den nehme ich mir.
Toll, es geht mir gut. Wieso? Also ich habe mein Getränk, um meinen Durst zu lösen und ich brauche jetzt gerade kein berauschtes Mittel, weil es ist schön genug, mit dir gerade zu sprechen.
Aber es ist berauschend genug, mit dir zu sprechen. Ich glaube, das ist ein cooler Spruch, oder?
Angebot und dann ist alles gut.
Ja! Ach, hör mal, du hast mir Karneval gerettet. Großartig. Ja, da hält man ja, da kann man ja nicht standhalten bei der Geschwindigkeit. Ne? Nein, es ist ja auch ganz wichtig bei unserem Gespräch. Du sagst ja nicht per se, Alkohol ist schlecht, sondern werd dir einfach nur bewusst darüber, was dir gut tut und was nicht. Und wenn halt eben dir etwas nicht gut tut und du es trotzdem tust, dann ist das ein Problem.
Ja, so, genau. Und ich habe kennengelernt, dass wenn man eine gewisse Abhängigkeit von was hat und so, so selbstbestimmt ist.
Ja.
Ja, davor möchte ich, also dass Menschen in diese Abhängigkeit nicht kommen, das möchte ich abschaffen, Anführungsstrichen.
Ja.
Dafür braucht es eben einen sensibleren Umgang mit dem Konsum und mehr Aufklärung darüber, was Alkohol eigentlich noch ist, außerdem Partygarant und Kulturgut und so weiter.
Genau. Ja, so, jetzt kommen wir von deinem Thema wieder zurück zu meinem Thema und ich frage dich, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit?
Ja, Mut zur Persönlichkeit ist auch, wie du es ein bisschen bei der Anmoderation gesagt hast, für mich persönlich, dass man seine Persönlichkeit lebt und zeigt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das jetzt bei anderen ankommt. Und aus sich heraus seine Persönlichkeit darzustellen und damit zu leben und sie verfolgen zu können und da auch eine gewisse Freiheit für sich selber spüren zu können. Und das bedeutet sehr viel Mut, weil wir soziale Wesen sind. Natürlich tut es total gut, wenn jemand sagt, hey, das hast du toll gemacht oder ich mag dich total gerne oder ich finde es total sympathisch, was du machst oder das war richtig gut, was du gemacht hast. Das kann man ja nicht abschaffen. Also ich glaube, wir Menschen schaffen es nicht, total autark sich immer jeden Tag selber auf die Schulter zu klopfen und sich selbst lieb zu haben. Also das ist wichtig. Aber wir leben ja auch von Liebe und Anerkennung, Wertschätzung anderer Menschen. Aber ich habe eben auch gelernt, wenn ich selber mir diesen Grundrespekt und diesen Selbstwert und diese Liebe nicht gebe, dann können es andere eben auch nicht. Und wenn man das selber in sich nicht als, also man muss sich jetzt nicht jeden Tag mega doof finden, aber wenn so eine Grundwertigkeit und die Persönlichkeit für einen erstmal positiv besetzt ist, dann kann man in der Interaktion mit anderen auch mehr erreichen. Und den Mut muss man, sollte man eben auch fassen, wenn man Dinge mal tut oder gemacht hat, die eben schwierig waren für einen selber oder auch für andere. Das gehört auch dazu, dass eben nicht immer alles nur geleckt ist und nicht immer alles nur gut aussieht und nicht alles immer nur Spaß macht und reibungslos läuft und sich trauen mal mehr über die Schwachstellen. Also wohl, ne, das Schwachfühlen ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich schwach fühlt, wenn man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle über irgendwas und damit rauszugehen, das ist für mich auch Mut zur Persönlichkeit, um sich dann stabilisieren zu können oder eben anderen auch die Möglichkeit zu geben, an dem Beispiel mitwachsen zu können.
Ja, und du hast in deinen Überlegungen zu unserer Folge, hast du mir vorhin eine E-Mail geschrieben, ne? Da hast du einen Satz oder drei Wörter, die einen Satz bilden. Ist zwar kein vollständiger Satz, ne? Das Verb fehlt. Habe ich ja gelernt in der Schule. Aber es ist ein Hammersatz. So. Kannst du dir vorstellen, welcher das ist? Aus der Mail? Nee, ne? 3, 2, 1. Nee, ne? Okay, pass auf. Ich helfe dir. Ja, du hast ja viele tolle Sätze geschrieben. Aber der war jetzt wirklich. Da habe ich gesagt, das ist jetzt mein Claim für diese Folge eigentlich, muss ich sagen. Vielleicht kommt noch ein anderer, aber der ist es auf jeden Fall mit. Und zwar, er lautet: Selbstwert überlebt Marktwert. Fand ich mega. Was meinst du damit?
Wenn mehr Menschen sich selbst wertschätzen, verhalten sie sich für sich selber fürsorgender. Und wenn sie sich für sich selbst fürsorgender verhalten, können sie mit anderen auch wiederum mehr bewirken. Das heißt, und dadurch würde jeder einzelne individuelle Wert eigentlich steigern. Also mir geht's besser, deswegen kann ich mich mehr einbringen. Dadurch profitiert wieder ein anderer Mensch mehr. Und wenn wir es schaffen, unsere Welt oder unsere Mechanismen eben so auch im Businessbereich so zu gestalten, dass mehr Menschen in diesen Mechanismen ihren Selbstwert finden und ausleben können, dann haben wir insgesamt mehr Marktwerte, glaube ich. Und gerade was so unsere Zukunft oder unser Jetzt angeht und das die Zukunft unserer Kinder, da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir an vielen Stellen, die vielleicht nicht im ersten die schnellst verkaufendsten Produkte sind, da eben auch mehr investieren und reinschauen. Da bin ich bei Bildung, da bin ich bei Pflege, da bin ich bei Prävention, weil ja, it's a people's business, gerade wo wir auch unterwegs sind, Sherin, weißt du selber, die Menschen machen den Unterschied, auch gerade in der Kommunikation, wenn man arbeitet und umso mehr Menschen da selbstwertig gut unterwegs sind, desto besser können wir uns und auch Ideen verkaufen, die uns alle weiterbringen. Da glaube ich ganz stark dran.
Ja. Jetzt haben wir eine super Erklärung zu diesem Wahnsinnsclaim. Wunderbar. Danke dir. Wie hast du denn deinen Selbstwert aufgebaut, sag mal? Weil du bist ja auch wirklich Höhen und Tiefen von Kindheit, Jugend, auch als Erwachsene, als Mutter. Hast du, weil vielleicht kommen da ja noch ein paar Tipps für uns raus.
Ich bin noch dabei. Also ich bin noch nicht noch dabei, weil es einfach viel war. Also ne, man kann es ja auf meinem Profil auch lesen auf der Website. Da ist ja einiges passiert über einen sehr langen Zeitraum. Ich baue erstmal damit auf, dass ich für mich selber analysiere, warum sind die Dinge passiert, um das mir zu erklären zu können. Also ich bin ganz oft in einem luftleeren Raum gewesen und habe so mein Verhalten oder Dinge, die so passiert sind, nicht so wirklich erklären können. Und wenn du Dinge erklären kannst, dann fühlst du dich, also fühle ich mich zumindest stärker und weniger bewerte das dann weniger, was passiert ist, ohne jetzt das komplett zu entschulden oder ohne komplett Verantwortung für die Dinge zu wegzugeben. Und mich selber eben nicht ständig zu bewerten, sondern zu beobachten und um mich, also auch gedanklich mich einfach um mich zu kümmern. So, jetzt passiert das, jetzt das jenes und da einfach mal locker mit umgehen zu können, auch mal Dinge loslassen zu können, das war auch wichtig für mich. Und ja, es beginnt tatsächlich bei mir mit den Gedanken. Also wie denke ich über mich selber und wie gehe ich da von morgens bis abends mit um? Und da nicht ständig, jetzt hast du das wieder nicht, ach Mist, also nicht immer in diesem getriebenen Negativen, es reicht nicht, das muss noch und hier, sondern selbstfürsorgend, das hilft mir, den Selbstwert zu stabilisieren und eben so zu arbeiten und zu interagieren, dass ich auch weiß, dass ich mich gut einbringen kann. Also dann hatte ich mal einen Teil meiner Arbeit so auch als Rollenintegration genannt, weil ich gemerkt habe, je selbstbestimmter ich in leben kann, desto selbstwertiger bin ich auch. Und ich war eben eine lange Zeit oder in vielen Phasen aufgrund verschiedenster Rahmenbedingungen sehr fremdbestimmt und da war mein Selbstwert auch niedriger.
Ja.
Ich das sehr in der externen Interaktion auch war.
Ja. Bewertung. Ja, das lässt sich ja auch auf alle möglichen Situationen, auch im Arbeitsalltag, übertragen. Wenn man sich irgendwie fremdbestimmt fühlt und irgendwie gar nicht das Gefühl hat, man weiß gar nicht mehr, wofür man das jetzt eigentlich alles macht, dann frustriert einen das ja selber auch, ne? Und macht einen im Endeffekt ja auch entweder zu einem Roboter oder halt zu jemandem, der da auch in Widerstände kommt, ne? Und apropos Widerstand, also es ist ja auch so, gute Persönlichkeit bedeutet ja manchmal auch, gegen die eigene Persönlichkeit zu handeln, ne? Also besonders, wenn es einen selbst zerstört. Welches Learning hast du da für dich mitgenommen und vor allem, welche Rolle spielt da auch Netzwerk für dich?
Ja, also zu erkennen, dass ich ein Verhalten aufgrund meiner Erfahrungen entwickelt habe, also das nennt man auch Traumafolgestörung. Also ich habe ich arbeite jetzt erst mit verschiedenen Experten und Expertinnen meine Geschichte auch mit auf. Das mache ich nicht nur alleine. Ich habe am Anfang damit begonnen, im Gertie-Nuss-Konzept schon mal so eine Art Patient Journey für mich zu schreiben, aber in der Erstbeobachtung, wo ich erstmal herausgefunden habe, da war eine Alkoholkonsumstörung. Und das ist ja eine Sache von einem relativ komplexen mentalen Konstrukt, was sich da so herausentwickelt. Und mein Netzwerk habe ich dann darüber aufgebaut, dass ich für die verschiedenen Themen, die ich so beobachtet habe, mir Expertinnen auch gesucht habe, wie zum Beispiel Professor Schomerus, der das, was mir auf der Stigmatisierungsebene passiert ist, selber schon erforscht hat. Mhm. Und so bin ich dann, je nach Thema, wo ich war, immer weitergegangen, habe weitere Expertinnen getroffen, habe auch in meinem alten Umfeld, ich bin ja lange in der Gesundheitskommunikation gewesen, mein Konzept mit Vertrauten erstmal geteilt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil so Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung ist auch ein Thema, also ein wichtiges Thema in dem im Bereich. Und so wuchs das dann von Mal zu Mal, von Kontakt zu Kontakt, von Multiplikation zu Multiplikation. Ich bin bei LinkedIn rausgegangen und habe das thematisiert. Und dann kommen viele auf mich zu, aber ich bin am Anfang auch viel auf Leute zugegangen und habe mein Profil so gezeigt. Und so hat sich das nach und nach jetzt erweitert. Und im Moment arbeiten wir nicht nur an dem Thema Stigmatisierung, sondern wir gehen jetzt auch einen Schritt weiter und schauen eben, wie man in der Kommunikation, wie wir es auch schon mit Führungskräften und Fachkräften machen, was in der Kommunikation im Umgang, wenn ein Thema eben mit Suchterkrankung oder Mentalerkrankung da ist, wie man das verbessern und Menschen ressourcenschonend eben auch helfen kann. Und der dritte Aspekt, den ich jetzt noch mit aufarbeite, ist nicht nur der Umgang mit Suchterkrankungen, sondern auch, wo kommt das eigentlich her und welche anderen mentalen Erkrankungen stecken da noch mit drin. Also das Stichwort Traumafolgestörungen, Trauma, die man als Kinder oder als Mensch erlebt, aufgrund von Suchtmittelkonsum anderer Menschen wieder. Also man weiß auch, dass Menschen, die in einem suchtbelasteten Haushalt aufwachsen, da mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch selber Themen entwickeln, wie es ja bei mir auch so war. Und dann sind wir auch eben bei posttraumatischer Belastungsstörung, wir sind bei ADHS, wir sind bei Suchterkrankungen. Und das arbeite ich eben mit einem Netzwerk jetzt gerade auch auf. Und also ich bin da so eine Peer, deshalb, also ich kannte den Begriff Peer Groups schon immer, aber es hat auch gedauert, bis ich erkannt habe, welche Rolle spiele ich da jetzt eigentlich? Und meine Rolle ist es, dass ich jetzt über Psychoedukation auch von Expertinnen geschult werde, um mit dem, was mir passiert ist, das besser verstehen zu können, das zu verarbeiten und dann wiederum Hilfsangebote kommunikativ für andere Menschen anzubieten. Und da bin ich in einem Prozess. Also es funktioniert jetzt schon sehr gut. Ich habe schon viele Aufträge, aber wir arbeiten uns da immer intensiver auch rein gerade, ne? Weil das ist auch nichts, was man mal eben in einem Jahr mal kurz abarbeitet. Da bin ich in einem laufenden Entwicklungsprozess und stelle eben meine Entwicklung und meinen Lebensprozess tatsächlich dann auch zur Verfügung, also auch auf großen Fachtagungen. Wir machen auch einige größere TV-Produktionen noch Ende des Jahres, auch auf wissenschaftlicher Basis, um eben möglichst viele Menschen zu erreichen und am Beispiel meiner Geschichte anderen Anknüpfungspunkte zu bieten.
Ja, ja. Toll, dass du das machst. Caroline, das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Weil das ist saumutig, ne? Also erstmal bist du auch
aber ja, am Anfang
ja, als Tochter betroffen. Du bist aber auch selber als, als ehemalig suchtkrank oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt, ehrlich gesagt.
Weil mir haben sie mal gesagt. Das richtig zu benennen. Ja, ich hatte eine Alkoholkonsumstörung, die habe ich überwunden, aber ich habe immer noch mentale Diagnosen, mit denen ich mittellang ich jetzt einfach umgehe und auch da selber gerade lerne, es zu verstehen und mit umzugehen.
Einerseits macht dich das natürlich mega authentisch, ja, weil da kann dir ja keiner sagen, ach, die weiß ja gar nicht, wovon sie erzählt, wenn sie das erzählt, ne? Aber andererseits macht es dich ja auch wirklich zu einem Segel, in den man Wind reinblasen möchte, weißt du, so flieg weg, ne? Hast du noch nicht so betrachtet? Nee, aber, weißt du?
Deswegen ist es ein schönes Bild für mich.
Ne, weißt du, das ist unglaublich mutig. Wie hältst du das, also durch, also im Sinne von, wenn du mal auf Gegenwind stößt oder auch dich jetzt dazu entscheidest, natürlich als Person des öffentlichen Lebens, kann man ja sagen, du bist ja auch schon medial vertreten. Und auch bekannt mit deinem Namen und dein Startup wird es sicherlich genauso sein. Du hast dich ja dafür entschieden, das auch öffentlich zu diskutieren. Was macht dich da mutig? Also was gibt dir da die Kraft, für dein Thema in der Öffentlichkeit einzustehen und auch mal Gegenwind zu kassieren?
Okay. Also erstmal, ich nehme es nicht persönlich. Also wenn ich Gegenwehr bekomme, nehme ich das überhaupt nicht persönlich. Und das klappt wirklich gut, weil ich dann das Thema bei der Person lasse und dadurch, dass ich selber in diesen Phasen war, ich hätte vor Jahren mit mir mich unglaublich gechallenged. Ich hätte mich echt nicht sympathisch gefunden. Ich wäre mir selber so auf die Nerven gegangen. Und wenn ich mich immer wieder zurückerinnere, dann holt mich das ganz gut runter. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich eben im 1:1 und in der Zusammenarbeit mit den Menschen, denen ich helfe, so viel Energie rausziehe, das kann ich dir gar nicht in Worte fassen. Oder wie ich meine Kinder beobachte, wie gut es ihnen geht und wie gut es mir geht. Da könnte ich weinen, Sherin, weil es mir so schlecht, also wenn es dir mal wirklich so schlecht ging und es dir jetzt gut geht und du merkst, dass alle um dich herum, die an dir andocken, es ihnen dadurch auch besser geht. Das ist schon mal eigentlich der Wind, den ich so im Rücken habe und aufgrund der Betroffenheit. Ich habe noch nie einen Shitstorm erlebt. Wer stellt sich denn hin und beleidigt einen Menschen, dessen Mutter an Alkohol verstorben ist, dass ich jetzt aufhören soll, Alkohol doof zu finden? Das gesteht mir jeder zu. Und das ist mein Pfund. Das war auch Teil, ich bin ja auch Strategin. Das war auch Teil, ich dachte mir, das kann total gut funktionieren in meinem Fall, weil man Also klar kriege ich auch mal einen Motzer oder ich merke so eine Aversion oder so, aber dann geht die Person weg, dann wirke ich da eben nicht. Aber dass jemand in der Interaktion, dass es irgendwie toxisch oder negativ wird, das habe ich noch nie erlebt, seitdem ich das mache. Ich merke, dass es vielleicht eine gewisse Distanz gibt, eine Skepsis, eine Ignoranz an manchen Stellen, aber damit kann ich total gut leben, weil wenn ich dann in Kontakt bin, merke ich, wie gut das allen tut, mir und den Menschen um mich rum.
Ja.
Und mir geht's eben, also ich möchte ja gar nicht Millionen im 1:1 erreichen, weil das könnte ich gar nicht schaffen. Ich möchte auch gesund und entspannt mit meinen Kindern leben können. Ja? Also ich muss da jetzt kein Millionenunternehmen aufstellen. Aber wenn ich genug Menschen erreiche und gut davon leben kann und meinen Kindern es weiterhin so gut geht, dann und mir auch, dann ist alles in Ordnung. Und da schreibe ich keine Zahl dran. Also es läuft gut und ich bin sehr glücklich mit dem Prozess. Natürlich habe ich auch Herausforderungen, aber nicht durch andere Menschen, die mir gerade negativ auf mich einwirken. Die Herausforderungen kommen aus mir selber. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ist alles dufte. Ich habe meine Themen.
Ja.
Das Leben ist nicht einfach für keinen von uns, für keine von uns. Aber ich komme wesentlich besser mit all den Herausforderungen klar als noch vor ein paar Jahren. Und da bin ich stolz drauf. Und sehr glücklich darüber, dass ich diese Abhängigkeit überwunden habe. Das war das Schlimmste, so abhängig von so einem Mist zu sein und dass man sich selbst so schadet und dann nicht rauskommt. Das ist schlimm. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl.
Und da kannst du so stolz auf dich sein. Ja. Nicht nur du, alle. Ja, ich höre es applaudieren. Ja, ich höre es. Gerti Nuss, kannst du mal ganz kurz erklären, warum das so heißt? Gerti, wissen wir schon. Ja, deine Mama hieß Gerti. Gerti
Nuss, mein Lebenspartner, der mich sehr stark unterstützt hat und ohne den ich nicht hier sitzen würde, der heißt Nussbaum. Wir machen einen tollen Nussbaum im Garten. Und die Konzepte, die habe ich geschrieben, als ich eine Verdachtsdiagnose hatte. Und in der Woche hat Christoph und meinen Kindern in der Küche kistenweise Walnüsse geknackt. Nüsse zu knacken ist schwierig. Das Thema in Deutschland zu sensibilisieren ist eine harte Nuss, die es zu knacken gibt. Die Nuss sieht aus wie ein Hirn, was ich super ansprechend finde. Nüsse geben Energie. Und ich habe, meine Mutter hatte immer Schnaps getrunken und ich eigentlich nicht, aber den Nussal, den Nussschnaps, den habe ich getrunken. Und so hat sich das hat sich dann so, war einfach ein schöner, ist einfach die Idee gekommen und seitdem ist es die Nuss.
Schön. Und was ist deine große Vision? Die Mission von dir hast du ja schon mal so ein bisschen gesagt, aber wenn du jetzt Gerti Nuss, bist du jemand, der das dann alleine wuppt oder hast du noch mehrere Menschen, die das mitwuppen? Genau. Wo geht's so hin in den nächsten Jahren? Sag mal dein Wunschkonzert.
Ich habe Stefan an meiner Seite, der ist mein Lebensfreund und der übernimmt sehr viel in der Kommunikation auch und er ergänzt mich in der Zielgruppe auch dadurch, dass ich stehe für Abstinenz, weil ich es nicht anders leben kann und wir wissen aber, dass das eine harte Nummer ist. Also allein wenn man mich sieht, dann denkt man schon, die gar nicht. Also Stefan ist der kontrolliert konsumiert und der mich gerade in der Jugend- und Kinder- und Elternarbeit und Angehörigenarbeit stark unterstützt. Genauso wie Janet, meine Therapeutin, die dann, weil ich bin ja keine Therapeutin, ich bin Kommunikationsberaterin, also egal, ob ich jetzt mit Angehörigen von Suchtproblemen spreche oder Führungskräften oder Fachkräften, die mit denen zu tun haben. Als Peer gebe ich kommunikative Hilfestellung. Aber wenn wir merken, dass jemand, der wirklich therapeutische im 1:1 Unterstützung braucht, geben wir an Janet weiter. Dann habe ich noch Lisa, die selber wie ich Coa, also Coa heißt Child of Addict, das ist eben auch eine Coa, die mir auch mit ihren Erfahrungen hilft, wenn wir gerade so in den Lösungsansätzen, Kommunikationsansätzen für Kinder arbeiten, auch ihre Perspektive mit reinzubringen, weil ich bin ja nur N gleich 1, ich bin so ein Heldenkind, ich bin so eine Typ, also ich habe eine Persönlichkeit, ja, aber diese Coa-Persönlichkeiten sind ja so mannigfaltig und wir natürlich versuchen, möglichst viele Kinder zu erreichen und aber jetzt für die nächsten 2-3 Jahre gehen wir erstmal über die Erwachsenen, weil das ein Kind indirekt, also allein Kinder zu erreichen, die in dem Moment gerade in der Situation sind, die Hilfe brauchen, ist ganz schwer, weil man erstmal über das ärztliche System, über das Schulsystem, über Eltern dahin kommen muss, dass man die Kinder erreicht. Meine Mission ist im Prinzip, oder unsere aller Mission, die Also es einfach anzusprechen, Menschen dabei zu helfen, über Probleme mit Alkohol offen zu sprechen, so wie wenn du über in der Corona-Phase über Impfen oder Nasennebenhöhlen, Kopfschmerzen, Migräne, da kann man sich an der Kaffeemaschine ja stundenlang über Rückenschmerzen und Migräne unterhalten und über Alkoholprobleme nicht. Und da möchten wir hinkommen, dass es völlig normal ist, drüber zu sprechen und dass es völlig normal ist, zu sagen, ja, man kann Alkohol trinken, ja, aber man kann es auch einfach lassen und dass es völlig normal wird, einen alkoholfreien Alltag leben zu können, ohne dass es irgendjemand irritierend findet. Da möchte ich hinkommen, in Deutschland. Weil in anderen Ländern geht das ja zum Teil schon. Mhm.
Und das ist ja auch dann die Entstigmatisierung, ne? Wenn man sich mit dem Begriff jetzt am Anfang, was ich gesagt habe, in der Intro schwer getan hat. Das ist the answer. Ja,
ja, weil okay. Ich das Stigmatisierung am meisten gelitten habe. Also aufgrund der Stigmatisierung habe ich jahrelang keine adäquate Hilfe mir. Ja. Also ich bin nie in der Schuldzuweisung. Das ist einfach, konnte nicht passieren, weil ich mich auch so verhalten habe, dass ich keine Hilfe bekommen konnte.
Ja, ja.
Das lag hauptsächlich an der Stigma, an der Selbststigmatisierung. Und das ist ja eben ein Riesenthema im Suchtbereich.
Ja. So, jetzt kommen wir allmählich zum Schluss und ich habe noch ein kleines Feuerwerk dabei. Du darfst dir mal eine Sache aussuchen. Du wirst gleich verstehen, wie es geht. Bist du ready?
Ich glaube.
Also pass auf. Berge oder Meer?
Berge.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Stadt oder Land?
Land.
Mhm. Kritik oder Lob?
Kritik.
Mhm. Reden oder zuhören?
Zuhören.
Offenheit oder Zurückhaltung?
Offenheit.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Früher beides. Frühaufsteherin eher.
Krise oder Seifenoper?
Krise.
Mhm. Laut oder leise?
Laut.
Was ist dein Lieblingsessen?
Kartoffeln.
Kartoffeln, ja.
Egal,
gute, alte deutsche Kartoffeln. Finde ich super.
So, ja. Ich rede immer von Kartoffeln mit Butter und Käse oder Quark. Ist der Hammer.
So, und was ist dein Lieblingsdrink?
Wasser. Ganz Wasser. Wasser mit Sprudel. Ich liebe Wasser mit Sprudel. Das wird, also, weil viele ja auch so, es wird auch langweilig. So, nee, gib mir einfach ein Wasser mit Sprudel, dann bin ich glücklich. Schon immer.
Also ein Spritzchen Zitrone da rein im Sommer oder so.
Das ist auch lecker. Oder Minze rein oder Ingwer. Ja. Aber mit einem Wasser bin ich immer happy.
Weißt du, was ich so lustig finde? Mhm. Bei dir ist es total klar, dass es alkoholfrei ist irgendwie. Mhm. Aber wenn ich diese Frage stelle, ich würde mal sagen, in 95% der Fälle wird immer mit einem alkoholischen Drink geantwortet. Ist doch interessant, oder? Also ich will das jetzt überhaupt nicht, also ich habe da jetzt gar keine...
In meiner Trinkphase nicht gemacht, weil ich dann Angst gehabt hätte, ich würde... also das könnte, glaube ich, Menschen auch gut, die vielleicht auch kein Problem damit haben oder ganz weit davon weg sind, weil ich hätte es nicht genannt, nicht, dass ich, dann würde man mir ja unterstellen.
Interessant, ne? Also ich selber antworte auch mit einem Espresso Martini, muss ich ganz klar sagen, aber ist interessant, ne? Aber es gibt einige im Podcast, die auch Wasser gesagt haben. Mhm. Gibt's auch, ja? Mhm. Ja, also ihr könnt auf jeden Fall euch treffen bei mir mal zum leckeren St. Leonard oder so. Gibt's ja auch Qualitätsunterschiede. Nein, Quatsch. Ach, hör mal, wie schön. Ich könnte noch ewig mit dir weiterreden. Ich hoffe, gibt es noch irgendeine Frage, die du, die dir fehlt?
Nein.
Fühlst du dich happy damit?
Für mich, ja, total.
Sehr schön.
Auch für die Zeit und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, weil jetzt kommen wir dann, okay, wenn das so ist, ja, schön, dass du da bist, kommen wir zur letzten Frage. Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, auf die ich so ein bisschen hinaus will, weil die gibt mir natürlich auch Rückenwind im positiven Sinne. Und die lautet, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Caroline, was denkst du?
Wenn wir Mut zur Persönlichkeit zeigen, das heißt, Mut zur Persönlichkeit heißt, dass ich den Mut habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und wenn ich weiß, was mir wirklich gut tut und das erkenne und das artikuliere, und das wir in viele Menschen tun, dann haben wir die Möglichkeit, die Welt auch so zu verändern, dass wir alle darin besser klarkommen. Also selbst Menschen, die das Gefühl haben, es ist doch völlig egal, was ich sage oder ich kann ja eh nichts ändern. Nein, jeder Mensch ist gleich viel wert. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, in seinem Gestaltungsbereich für sich so irgendwas zu ändern, dass es ihm heute, ab jetzt, ein bisschen besser gehen kann. Und das sollte der Mut sein, das jeden Morgen aufzustehen und sich dem zu stellen. Und manchmal heißt es eben auch, oder oft heißt es auch, sich mit unangenehmen Themen erstmal auseinandersetzen zu müssen, um mutig sein zu können und dann seine eigene Persönlichkeit auch ausleben zu können. Und jeder sollte das tun. Und jeder Mensch ist gleich viel wert, egal wo er gerade ist oder was er oder sie gerade macht.
Ja.
Nichts, was andere Menschen machen, ist wertvoller oder besser oder wichtiger auf dieser Welt als, und, aber viele fühlen das so und tun oft einfach zu wenig für sich selber.
Ja. Ah, was für ein schönes Schlusswort, was es auch jetzt mal ist. Ich danke dir, Caroline, und auch euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir haben ja darüber gesprochen, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr euch irgendwie in irgendeiner Form hier angesprochen fühlt. Und wir werden auch unter mutzupersönlichkeit.de im Blogartikel zu dieser Folge auch nochmal entsprechend verlinken. Da könnt ihr auch mit Caroline Kontakt aufnehmen, ja, wenn ihr das möchtet. Wir werden natürlich auch die Webseite dort hinterlegen. Also insofern, seid mutig, zeigt Persönlichkeit und vor allem teilt die Folge super gerne weiter, wenn ihr denkt, das könnte doch den einen oder anderen wirklich auch nochmal Kraft geben oder einfach auch inspirieren zum eigenen Mut zur Persönlichkeit. Ich freue mich natürlich auch über ein Sternchen oder auch volle Punktzahl im Podcast-App, damit auch viele andere merken, dass wir hier eigentlich eine ganz gute Sache machen. Also, ich danke dir, Caroline. Und euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.